SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Andreas Herrler, guten Tag. Es ist ein schwerer und wichtiger Schlag gegen Kinderpornografie, der Ermittlern in Deutschland gelungen ist. Das Bundeskriminalamt hat heute mitgeteilt, dass eine riesige Internet-Tauschbörse für Kinderpornos ausgehoben worden ist. Boys Town hieß sie. Wir haben unsere Reporterin Heike Borufka in Frankfurt gefragt, was war denn das für eine Plattform?
Boys Town war die weltweit größte Plattform für Kinderpornografie, sagen die Ermittler. Betrieben wurde sie im Darknet, also im versteckten Teil des Internets. Hier gab es offenbar alles, was der Markt so hergibt an Aufnahmen von missbrauchten Jungen. Und man muss sich das wie in einem Warenhaus vorstellen, mit verschiedenen Abteilungen. Die waren dort eingerichtet worden, damit sich die Nutzer besser orientieren konnten, sagen die Ermittler. Nach ihrer Auskunft gab es bei Boys Town, der Name verrät das ja auch schon, in der Hauptsache Bilder und Videos missbrauchter Jungen und wie üblich leider auch von sehr, sehr kleinen Kindern noch. Es gab darüber hinaus auch zwei Chatbereiche, in denen in unterschiedlicher Sprache kommuniziert und ausgetauscht werden konnte. Also Sprachkanäle, die ich mir je nach meiner Herkunft da aussuchen konnte. Am Ende, also im April, bevor die Plattform von den Ermittlern abgeschaltet worden ist, waren darauf mehr als 400.000 Nutzer unterwegs.
Nun sind 4 Männer festgenommen worden. Was sollen diese Männer denn gemacht haben?
3 der 4 Beschuldigten waren die Administratoren, also diejenigen, die diese Plattform betrieben haben. Dabei gab es offenbar von ihnen auch immer wieder mal Sicherheitshinweise, um das Entdeckungsrisiko zu minimieren. Also Hinweise an die Nutzer, pass auf, mach das nicht, weil dir sonst die Strafverfolgungsbehörden auf die Schliche kommen könnten. Der 4. Beschuldigte, ein 64-Jähriger aus Hamburg, der soll seit Juli 2019, also gerade mal einen Monat nach Inbetriebnahme dieser Plattform, einer der aktivsten Nutzer gewesen sein. Mehr als 3.500 Beiträge soll er dort gepostet haben. Im April, als die Fahnder in die offene Phase der Ermittlungen übergegangen sind, haben sie 7 Objekte durchsucht, also mit anderen Worten Wohnungen und Büroräume dieser 4 Beschuldigten. Und sie haben alle 4 festgenommen, gegen die 3 im Landkreis München, Kreis Paderborn und den Nutzer aus Hamburg lagen deutsche Haftbefehle vor und gegen einen Norddeutschen, der in Südamerika lebt, gab es einen internationalen Haftbefehl. Er soll aus Paraguay, wo er festgenommen worden ist, ausgeliefert werden.
Informationen waren das von Heike Borufka aus Frankfurt am Main. Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes kann jetzt auch die Ergebnisse von Schnelltests anzeigen. Das Update steht seit heute im App Store von Apple für das iPhone bereit. Die Version für Android-Smartphones soll morgen folgen. Über einen QR-Code kann ein negatives Schnelltestergebnis für 48 Stunden, beispielsweise beim Einkaufen oder für einen Friseurbesuch, vorgezeigt werden. Heute wird auch weiter darüber diskutiert, ob Menschen, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft worden sind, von diversen Corona-Schutzmaßnahmen befreit werden. Das sogenannte Corona-Kabinett tagt noch bis zum frühen Nachmittag. In Kassel hat heute Morgen der Prozess gegen den mutmaßlichen Amokfahrer von Volkmarsen begonnen. Zum Auftakt wurde erstmal die Anklageschrift verlesen. Jürgen Jenauer berichtet, was dem Mann alles vorgeworfen wird.
Versuchter Mord in 91 Fällen, gefährliche Körperverletzung in 90 Fällen und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Das steht drin in dieser 172 Seiten umfassenden Anklage. Laut Staatsanwaltschaft sei Maurice P. mutwillig und gezielt mit 50 bis 60 Kilometern pro Stunde mit seinem Wagen in die Teilnehmer des Umzuges hineingefahren. Und zwar auch mit dem Ziel, so viele Menschen wie möglich zu verletzen oder zu töten. Dabei habe er 42 Meter tatsächlich in dieser Menschenmenge zurückgelegt und auch ständig weiter Gas gegeben.
Ein ganz anderer Prozess hat in Bamberg begonnen. Dort stehen 3 ehemalige Schüler vor Gericht, weil sie vor einem Jahr die Abituraufgaben aus dem Tresor eines Gymnasiums geklaut haben sollen. Sämtliche Abiturienten in Bayern mussten daraufhin Ersatzprüfungen in den Fächern Deutsch, Englisch und Latein bekommen. Der Hamburger SV hat am Vormittag Trainer Daniel Thun entlassen. Mats Nicholson berichtet.
Einer der größten HSVer der Vereinsgeschichte soll nun die Saison retten. Horst Rubesch schoss früher wichtige Tore für den Club, ist aktuell Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und nun zum ersten Mal Trainer der Profis. Rubesch will viele Gespräche mit den Spielern führen und eine, Zitat, Mischung aus Lockerheit, Spaß und Zielstrebigkeit finden. Mit Daniel Thun gewann der HSV nur 2 der letzten 12 Spiele. Thun kam vor der Saison aus Osnabrück und sollte für einen neuen HSV stehen. Nach einer starken Hinrunde folgte dann mal wieder ein krasser Einbruch in der Rückrunde. Anders als seine beiden Vorgänger darf Thun die Saison aber nun nicht zu Ende bringen. Und im Sommer braucht der HSV einen neuen Coach. Horst Rubesch stellte klar, dass er nur bis zum Saisonende übernimmt.
Fokus Südwest.
In Städten mit sozialen Brennpunkten soll es nun möglich sein, dass sich alle Bewohnerinnen und Bewohner impfen lassen. Denn auf den Intensivstationen liegen überdurchschnittlich viele Menschen aus solchen Brennpunkten. Im Mannheimer Stadtteil Hochstädt hat dazu heute ein Modellprojekt begonnen. Oberbürgermeister Peter Kurz ist zum Start zufrieden, wie er in SWR aktuell gesagt hat.
Das hat heute Morgen sehr erfolgreich begonnen, indem sich schon Schlangen gebildet haben. Und insofern sind wir optimistisch, dass wir tatsächlich dort eine deutliche Resonanz insgesamt erzielen und viele Menschen impfen können in einem Stadtteil, der eine weit unterdurchschnittliche Impfquote hat. Wir setzen schon sehr stark darauf, dass diejenigen, die die erste Impfung erhalten haben, andere entsprechend überzeugen, die vielleicht jetzt auch erst noch mal etwas abwarten. Da setzen wir auch darauf, eben dass diejenigen uns dabei auch helfen und unterstützen, die jetzt tatsächlich eine Impfung erhalten haben.
Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz. In Bruchsal sind nach dem Großbrand in einer kunststoffverarbeitenden Firma die Löscharbeiten jetzt weitgehend beendet. Das Feuer hat einen Millionenschaden verursacht. Matthias Zuawski.
250 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW bekämpften stundenlang die Flammen. Das Feuer war am Abend an einer Verladerampe ausgebrochen und breitete sich schnell aus. Teile einer Lagerhalle stürzten ein. Die Flammen schlugen bis zu 50 Meter in die Höhe. Bei Explosionen flog Kunststoffschlacke durch die Luft. Die Bahnstrecke zwischen Heidelberg und Karlsruhe wurde vorübergehend vorsorglich gesperrt. Die Firma mit rund 270 Beschäftigten produziert Kunststoffteile für Autoarmaturen. Die Produktion wurde komplett gestoppt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Ursache ist unbekannt.
Eines der größten Fahrradparkhäuser Deutschlands hat seit heute in Mainz geöffnet. Es steht am Hauptbahnhof, ist rund um die Uhr offen und hat laut Stadt Platz für rund 1000 Fahrräder. Alexander Dietz.
Das Parkhaus ist in 2 Bereiche aufgeteilt, einen kostenfreien und einen kostenpflichtigen. Für die kostenpflichtigen Plätze können nach Angaben der Stadt Tages-, Monats- oder Jahrestickets gekauft werden. Außerdem gibt es im Parkhaus Fahrradboxen und 10 Akku-Aufladestationen für E-Bikes. Gut 800 der 1000 Fahrradstellplätze können laut Stadt kostenfrei genutzt werden. Neben den normalen Stellplätzen gibt es auch Plätze zum Beispiel für Lastenräder oder Kinderanhänger. Der Bau hat rund 2 Millionen Euro gekostet.
In Bonerath im Kreis Trier-Saarburg haben Unbekannte einen Zebrastreifen auf die Straße gemalt, und zwar mit nicht abwaschbarer Farbe. Nun hat die Ortsgemeinde entschieden, dieser Zebrastreifen darf nicht bleiben. Frank Scheuer.
Die Idee war ja nicht schlecht, sagte Ortsbürgermeisterin Terres heute Vormittag. Aber der aufgebrachte Fußgängerüberweg sei nicht konform, weder von der Breite her noch bei der Beschilderung. Außerdem sei der nicht offizielle Zebrastreifen gefährlich. Fußgänger könnten sich darauf verlassen, während Autofahrer sich nicht daran halten müssten. Da die Farbe nicht abwaschbar sei, müsse man mit dem Landesbetrieb Mobilität klären, wie die weiße Farbe nun entfernt werden könne. Wer den Zebrastreifen auf die Straße gemalt hat, ist bislang unklar. Die Stelle sei als Unfallschwerpunkt nicht bekannt, so ein Sprecher der Polizei. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.
Und dann war da noch
der Hunger. Ein zutiefst natürliches Grundbedürfnis von Mensch und Tier, das eine Geschichte in Niedersachsen zu einem glücklichen Ende gebracht hat. Und diese Geschichte ging so. In einem Tierpark in der kleinen Stadt Frieseute bei Kloppenburg sind gestern Abend 2 Affen ausgebrochen, 2 Makaken. Der Stromzaun hatte nicht funktioniert und das haben die Affen ausgenutzt, haben auf Hausdächern und Bäumen in freier Wildbahn herumgeturnt. Die Polizei stand nun vor einem Problem. Wie soll sie die Affen einfangen? Betäubungsgewehr? Keine gute Idee, denn dann wäre Affe Nummer 1 zwar eingefangen gewesen, aber Affe Nummer 2 ganz sicher geflüchtet. Also haben die Beamten erstmal die ganze Gegend abgesperrt, für Autos und auch für Fußgänger. Und kaum war die Sperrung eingerichtet, hat sich das Problem von selbst gelöst. Die Affen sind zurück ins Gehege spaziert. Der Hunger hat sie nach Hause getrieben.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.